Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuchtkötter. Heute begrüße ich meinen Gast, Alexis von Rades, der Geschäftsführer der Nordsaat ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Vielleicht erzählst du einmal kurz, was die Nordsaat eigentlich ist und was ihr so tut.
Sehr gern. Die Nordsaat ist ein mittelständisches Pflanzenzuchtunternehmen. Wir sind aktiv im Getreidebereich. Wir züchten neue Produkte. Wir nennen das Sorten im Weizen, in der Gerste, im Hafer und der Sommergerste, Wintergerste. Das sind sozusagen zwei Produkte. Man muss sich das so vorstellen, wenn man durch die Landen fährt, dann sieht man auf den Feldern Getreide stehen. Das ist dann von der Landwirtschaft ausgesät und wird geerntet. Und wir befinden uns sozusagen dort in der Kette davor. Wir entwickeln neue Produkte, was wir eben Sorten nennen für die Landwirtschaft. Die sind dann krankheitsresistenter, haben einen höheren Ertrag. Und das tun wir in Deutschland auf drei Standorten. Ein Standort oben auf Rügen, wo wir unsere Haferzüchtung betreiben. Ein Standort östlich von Hamburg, wo wir unsere Wintergerstenzüchtung betreiben. Und ein Standort in Sachsen-Anhalt, wo wir die anderen Fruchtarten züchten und entwickeln.
Ich glaube, ihr seid ja ein sehr ingenieurslastiges Unternehmen mittlerweile, oder?
Ja, ingenieurslastig würde ich nicht sagen, weil das verbindet man ja meistens, würde ich sagen, mit Industrie oder Technik. Wir sind sozusagen mehr auf der biologischen Schiene unterwegs. Das ist dann auch, es gibt eigene Studiengänge für die Züchtung selber. Wenn wir davon reden, dass man züchtet und Sorten züchtet, dann ist das wie in allen anderen Bereichen auch. Das basiert auf Mendel, was jeder von uns in der 5. Klasse in Bio gelernt hat. Das heißt, wir nehmen zwei Pflanzen, die aus unserer Sicht die gewünschten Eigenschaften haben und kreuzen die miteinander. Dabei entstehen dann sozusagen, salopp gesprochen, Kinder. Sozusagen die F1-Generation und die kombiniert dann im besten Fall die Merkmale von den Eltern und hat dann als Beispiel, ein Elter ist sehr gesund, ein Elter ist sehr ertragreich, das kombinieren wir und im besten Fall ist dann ein Nachkomme sehr ertragreich und gleichzeitig auch noch sehr gesund.
Okay, aber das klingt nach einem sehr aufwendig und langfristigen Prozess. Also in welchen Jahresspannen denkt man bei sowas?
Also wir reden bei einer Produktentwicklung in der Pflanzenzüchtung circa irgendwo zwischen 9 und 12 Jahre. Also ja, wir müssen sehr langfristig denken. Wenn wir durch eine gesellschaftliche Anforderung, durch eine politische Anforderung, durch eine eigene Anforderung, durch eine Marktanforderung ein Produkt entwickeln wollen, dann geht das nicht von heute auf morgen. Man startet, wie eben angedeutet, mit der Kreuzung ganz vorne. Das heißt, man fängt wirklich mit einer Nachkommen-Ehre sozusagen an, um das dann über die Jahre immer zu selektieren. Der Prozess ist so, dass wir am Anfang, um Produkte nach, ich sage jetzt einfach mal, dann zwischen 10 Jahren herauszubekommen, fangen wir vorne mit vielen tausenden verschiedenen potenziellen Produkten an. Und die werden dann über die Jahre immer im Feld angebaut und werden begutachtet und analysiert und werden dann sozusagen selektiert. Das nennen wir Selektion. Das heißt, wenn eine Pflanze, eine Kreuzung, die man gemacht hat, sehr krankheitsanfällig ist, dann fliegt die raus, weil die sozusagen schlechter ist oder nicht erstrebenswert. Und so wird das die breite Masse vorne sozusagen immer kleiner. Man kann sich das so ein bisschen wie einen Trichter vorstellen, damit dann am Ende im besten Fall Produkte für den Markt rauskommen.
Das heißt, ihr müsst euch ja im Grunde heute schon überlegen, was in 15 Jahren am Markt gewünscht ist.
Absolut. Das ist definitiv so. Wir haben beispielsweise bei uns oder andersherum gesellschaftlich und politisch ist es als Beispiel gewollt, dass weniger Betriebsmittel in Form von Dünger und Pflanzenschutz eingesetzt werden, was vom Prinzip her auch richtig ist. Sie müssen immer ordnungsgemäß und nicht zu viel angesetzt werden. Das ist wie mit allem anderen. Zu viel ist immer schlecht. Aber so etwas können wir nicht von heute auf morgen entwickeln. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wir haben durchaus schon Produkte, die wesentlich effizienter mit diesen Betriebsmitteln umgehen, allerdings auch noch nicht vom Markt nachgefragt werden, weil eben Betriebsmittel wie Pflanzenschutz und Dünger auch noch vollständig zur Verfügung stehen. Das heißt, die Zeit muss einfach dann auch passen zwischen den politischen Rahmenbedingungen und dem Produkt, wenn es an den Markt kommt, weil das ist der nächste Punkt. wenn ich heute ein sehr gesundes Produkt habe und sage, ich kann das jetzt nicht einfach in die Schublade legen und warten, bis es dann soweit ist, weil der Züchtungsfortschritt ist so stark, dass ein Produkt durchaus wahrscheinlich im Schnitt nach 5 Jahren überholt ist.
Okay, das ist ja auf der einen Seite ein sehr langfristiges, aber auf der anderen Seite sehr volatiles Geschäftsfeld, würde ich das mal zusammenfassen.
Ja, da kommen wir dann zu dem Züchtungsprozess nochmal an sich. Die Züchtung in Deutschland und Europa basiert auf dem sogenannten Züchterprivileg. Das bedeutet, anders gesprochen, was wir heute oft aus der Programmiersprache kennen, einem Open-Source-System. Das bedeutet, die Produkte, die am Markt sind, jede Sorte, hat eine eigene Genetik, eine eigene genetische Zusammenstellung, so wie deine genetische Zusammenstellung unterschiedlich ist wie meine. Mhm. Das ist genau das Gleiche im Endeffekt. Auf diese Genetik, die am Markt ist, kann jeder Produktentwickler, jeder Züchter zurückgreifen. Mhm. Also, ich sage jetzt einfach mal, da ist ein Produkt am Markt, eine Sorte, die extrem ertragreich ist und sehr weit in Europa, weltweit angebaut wird. Dann kann ein Züchter, so wie Nordsaat, sich diese Sorte nehmen und als Kreuzungselter nutzen. Das heißt, dadurch, dass dieses Open-Source-System entsteht, wir nennen das Züchterprivileg, haben wir eine unheimlich steile Innovationskurve, weil jeder immer mit dem besten Material am Markt arbeiten kann.
Also das heißt, es gibt keinen Wettbewerb, stimmt jetzt wahrscheinlich nicht, aber das heißt, ihr habt eher so einen kollaborativen Ansatz dahinter oder ist es schon so, okay, jeder hat zwar die gleichen Voraussetzungen, aber...
Nein, also es ist ein extremer Wettbewerb. Die Branche an sich ist sehr klein, dahingehend, dass sich jeder kennt. Also es sind jetzt nicht 1000 Unternehmen. Wir sind in Deutschland bei uns im Verband Bund Deutscher Pflanzenzüchter, BDP, 130 Mitglieder. Und da sind wahrscheinlich irgendwo 70-80%, schätze ich jetzt mal, mittelständische Pflanzenzüchter. Das heißt irgendwo so dementsprechend zwischen 0 und 100. Und die Konkurrenz zwischen denen ist schon sehr groß. Die Voraussetzungen sind natürlich auch unterschiedlich, weil die Voraussetzung für die Züchtung schafft jedes Unternehmen bei sich selber. Mhm. Das Einzige, was uns dahingehend eben eint, aber was auch sehr erstrebenswert ist für den Großteil, muss man sagen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ist eben dieses Züchterprivileg, damit wir diese Vielfalt auch erhalten, diese Vielfalt an Produkten am Markt, genetische Vielfalt schaffen, ist das Stichwort, weil mit jeder Kreuzung, mit jeder Weiterentwicklung schaffen wir ja eine neue Kombination. Jede Kreuzung, die auch natürlich vorkommen kann, wir bringen nur die Pflanzen sozusagen zusammen, die kann aber auch natürlich in der Natur vorkommen, bringt circa wahrscheinlich 100 Mutationen. So, und dadurch schafft man natürlich auch am Markt genetische Vielfalt. Also ja, der Konkurrenzdruck ist hoch, definitiv. Wie die Voraussetzungen geschaffen sind, das ist jedem Unternehmen sozusagen dann selber überlassen.
Jetzt seid ihr ja, glaube ich, auch schon über mehrere Generationen am Markt tätig, wenn ich das richtig gehört habe. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren entwickelt? Und ja, was waren so eure Key-Herausforderungen auf unternehmerischer Seite? Jetzt sind wir ja sehr in das Produkt eingestiegen. Mhm. Aber was bedeutet das für das Unternehmen an sich, wie man damit umgeht?
Also wenn wir, sage ich mal, die aktuellen Herausforderungen betrachten, dann ist es so, dass wir am Markt in der Wertschöpfungskette, wenn wir sagen, die beginnt bei uns, dann gibt es dazwischen einen Handel, weil das große Mengen sind, die auch sozusagen gehandelt werden müssen, die für uns eine Produktion betreiben, dann geht es an den Landwirt und dann kommt wieder der Handel ins Spiel. Lange Rede, kurzer Sinn, es findet eine ziemlich starke Konsolidierung statt. Das heißt, die Marktteilnehmer in der Wertschöpfungskette werden tendenziell weniger. Das heißt, es gibt auch weniger Platz für die Sorten. Das heißt, es gibt auch weniger Ansprechpartner, wo man die Sorten platzieren kann. Das ist definitiv eine Herausforderung. Und was auch eine große Herausforderung ist für uns, ist der Technologieeinsatz. Der ist gestiegen, während vor nicht wenigen Jahrzehnten, sage ich mal, ausschließlich dass der Züchter und sein Auge das maßgebliche Kriterium waren, eine Pflanze und ein mögliches Produkt einzuschätzen, kommen heute natürlich Technologien hinzu, um die Pflanze zu analysieren. Das ist das. Wir können alles tun, um die Pflanze zu analysieren, um halt vorher zu bestimmen, dass es wirklich eine ertragsreiche Pflanze ist, im Weizen zu bestimmen, dass es gute Backqualität hat beispielsweise. Was jetzt noch on top kommt, ist durch den Gesetzesänderungsvorschlag der EU Anfang Juli, wenn ich mich recht entsinne, diesen Jahres, dass das Gesetz für genveränderte Organismen sozusagen angepasst wird, beziehungsweise dass eine Technologie, die nennt sich CRISPR-Cas, das ist vielleicht schon mal irgendwo untergekommen in den Medien, dereguliert wird und anwendbar ist. Kurze Erläuterung, ohne, ich hoffe, ich ziehe es nicht zu sehr die Länge. CRISPR-Cas, GMO ist vielleicht bekannt, Gene Modified Organisms, GVO hört man oft, das sieht man manchmal auf Produkten, Gentechnik frei, da sieht man schon das Problem auch in der Kommunikation mit der Gesellschaft. Es wird zum Teil genfrei geschrieben, wo man dann sagt, herzlichen Glückwunsch, da könnte gar kein Produkt drin sein, alles besteht aus Gen. CRISPR-Cas ist eine Technologie, die wird auch manchmal Genschere genannt. Da wird nicht, was im GMO-Bereich ja immer so bekannt ist, es wird aus einem anderen, aus einer anderen Spezies Genetik in eine neue Spezies sozusagen reingebracht. So, und dann denken immer gleich alle an Fische mit drei Augen und irgendwie Tieren mit fünf Beinen. Das ist aber eine komplett andere Technologie. Wenn wir bei CRISPR-Cas davon reden, dann reden wir davon, dass wir die Genetik in der eigenen Spezies verändern durch eine sogenannte Genschere. Das heißt, wir können gezielt eine Mutation initiieren, um eben ein gewünschtes Resultat zu bekommen. Das ist jetzt sehr banal, aber ich sage jetzt einfach mal, bei dir gibt es zum Beispiel eine Resistenz gegen Grippe im Körper. Die wird allerdings durch ein bestimmtes Protein oder eine bestimmte Genetik bei dir im Körper geblockt. Und die könnten wir sozusagen vielleicht durch diese Veränderung der Genetik freisetzen. Mal so ganz pauschal oder banal als Beispiel, weil nochmal, ich hatte vorhin gesagt, eine Kreuzung, die wir jetzt tätigen, nach den Mendelschen Regeln, bringt irgendwo 100 Mutationen mit sich. Das heißt, wir wissen nicht, welche Mutationen stattfinden und probieren dann im Anschluss, die gewünschte Mutation unter den vielen Nachkommen zu finden. Mit dieser Genschere, mit CRISPR-Cas, könnten wir das wesentlich gezielter machen. Dafür muss es allerdings dann dementsprechend dereguliert werden. Und der nächste Schritt, das ist auch eine große Herausforderung, wollen ganz besonders die großen Unternehmen am Markt diesen Prozess patentieren, beziehungsweise eben nicht den Prozess patentieren, sondern ihre Errungenschaft in der Pflanze patentieren. Einmal kurz vielleicht zur Herkunft. Wir sind es gewohnt, Prozesspatente zu haben. Bei uns in der Gesellschaft, darauf ist auch das Gesetz ausgelegt. Wenn jemand einen Prozess entwickelt, den kann man patentieren. Wenn ich ein gewisses Produkt entwickle, dann kann ich das patentieren. Wir sind allerdings strikt dagegen, eine lebende Pflanze zu patentieren, eine lebende Pflanze zu patentieren, die auch in der Natur natürlich vorkommen kann. Und das wäre, ist für uns eine große Herausforderung darüber, dass darum geht es auch um diesen Gesetzesänderungsvorschlag in der Politik. Die Politik muss sich klar werden, was es bedeuten würde, gerade für den Mittelstand, wenn so eine patentblockierte Genetik kommen würde, weil was passiert, wenn es Patente gibt? Es gibt Rechtsstreitigkeiten wegen gewissen Patenten. Und das kann sich ein Mittelständler wie wir schlichtweg nicht leisten.
Okay, das ist ja, also das klingt komplex.
Ja.
Ist es wahrscheinlich auch. Das heißt aber, diese genetischen Veränderungen nutzt ihr aktuell noch nicht, weil ihr es nicht dürft, wenn ich das richtig zusammenfasse jetzt.
Absolut. Wir können auch, die Technologie selber ist noch gar nicht so weit, dass wir es komplett effizient und zielgerichtet einsetzen können.
Ist das tatsächlich so? Weil, also ich kenne mich wirklich gar nicht damit aus. Ich kann mich auch noch an meinen Bio-Unterricht erinnern, wo irgendwie darüber diskutiert wurde, dass irgendwann demnächst, glaube ich, tatsächlich diese Genschere irgendwie funktionieren kann. Und man hört ja jetzt doch immer von irgendwie genetisch veränderten, gentechnisch veränderten Produkten. Aber eigentlich ist noch gar nicht der Stand der Wissenschaft so, dass wir das in Masse tun?
Das ist genau der Punkt, den ich vorhin eingangs einmal erwähnte. Wir müssen da ganz klar differenzieren und da muss eine ganz transparente Kommunikation auch in der Gesellschaft stattfinden. Es ist nicht GMO oder GVO, ist genau das gleiche. Gene Modified Organisms oder genveränderte Organismen. Das ist eben etwas Fremdes irgendwo einbringen. Komplett anderer Prozess. Hier.
Und das ist das, was es auch schon gibt.
Das gibt es schon. Ah, okay. Das wird in den USA ganz stark praktiziert. Europa ist GMO-frei. Und jetzt reden wir über eine neue Technologie, CRISPR-Cas, die es eben ermöglicht, in der Spezies zu bleiben und Veränderungen vorzunehmen, die aber in der Natur genauso vorkommen könnten. Also das ist nichts, was in der Natur nicht vorkommen kann. In der Natur kann nicht vorkommen, dass sich zwei fremde Spezien in der Form kreuzen, wie das über GMO dann vielleicht der Fall wäre. Von der Seite und die Technologie CRISPR-Cas ist in der Entwicklung und das ist das, was wir uns auch wünschen würden von der Politik. Wir brauchen diese Technologien bei uns im Werkzeugkasten für die Pflanzenzüchtung, weil was ist unser Auftrag? Wir sollen mit unseren Produkten eine Verbesserung schaffen, wir sollen eine Ernährung sicherstellen für die Weltbevölkerung, wir müssen mal ganz groß denken. Wir sollen im besten Fall gesündere und effizientere Pflanzen entwickeln, weil Betriebsmittel wie Dünger oder Pflanzenschutz nicht mehr eingesetzt werden. Aber dafür muss uns auch jedes verfügbare Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen würden wir uns sehr wünschen, dass Europa sich mindestens dahingehend öffnet, dass wir anfangen, darin noch mehr zu forschen, um es schlussendlich auch anwenden zu können. Immer unter dem Aspekt, was ich erwähnte, ohne patentblockierte Genetik.
Gibt es irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Pflanzen? Also weil man, wenn man so rumhört, dann sind natürlich alle mal so, bloß nicht irgendwas genetisch Verändertes. Und deswegen jetzt so ein bisschen die Frage, das ist vielleicht das Mindset, was vielleicht auch durch diese Schere und diese fremdgenetische Veränderung zustande gekommen ist. Aber was würdest du Kritikern sagen, die sagen, oh, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwas genetisch Verändertes essen?
Dann darf er gar nichts mehr essen, würde ich ihm sagen.
Okay.
Ja, nein, es ist unterm Strich so. Also selbst der natürlich in der Natur sich vorkommende Weizen oder in der Natur finden stetig Mutationen statt. Das ist der genetische Prozess. Und wenn ich nichts essen will, beispielsweise, wenn du mich so fragst, wenn mich jemand fragen würde, ich möchte nichts Genverändertes essen, dann kann man ihm nur antworten, dann darfst du gar nichts mehr essen, weil alles findet auf genetischer Veränderung statt. Das ist das, was ich eingangs sagte auch. Jede Kreuzung nach dem ursprünglichen Mendelschen Prinzip bringt 100 Mutationen mit sich. Ganz normal biologischer Prozess. Insofern, und das ist wichtig bei so einer Technologie wie CRISPR-Cas zu wissen, das sind Mutationen, die in der Natur voll vorkommen können. Also es ist nichts, sag ich mal, künstliches, chemisches oder in irgendeiner Form, sondern das ist etwas, was draußen in der Natur, wie gesagt, passieren kann.
Spannend, da bin ich immer gespannt, wie sich das entwickeln wird, diese ganze Diskussion. Aber daraus höre ich schon, dass ihr vermutlich schon auch sehr stark an eben solchen Regularien, EU-Entscheidungen, sonstigen Gesetzen hängt und wahrscheinlich auch recht abhängig von solchen EU-weiten Entscheidungen seid in eurem Tun.
Wir sind extrem abhängig von den politischen Entscheidungen da. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, da einzuwirken. Das tun wir. Wir haben als Mittelständler keine riesen Lobbyarbeit, sondern dafür haben wir eben unseren Verband, der das für uns macht. Und für uns ist es ganz wichtig, dass die Politik und die Politiker selber eben die Tragweite ihrer Entscheidungen verstehen. Weil genauso wie du gerade schon beschrieben hast, das ist ein sehr komplexer Prozess. In den muss man sich ein bisschen reindenken. Und daraus eine leichte Entscheidung zu machen, darf nicht sein. Und von der Seite, wir probieren da auf die Politik einzuwirken, weil es hat große Auswirkungen auf uns. Wir sagen immer schon so ein bisschen, wenn eine patentblockierte Genetik kommt, dann kann das für uns als Unternehmen selber schon so ein bisschen ein Damoklesschwert werden.
Ja, schon immer spannend, dass so Einzelentscheidungen ja auch also harte Auswirkungen auf so Gesamtunternehmen haben können.
Absolut. Damit leben wir aber täglich.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass eben gerade in dieser, ich sag mal, Lebensmittelindustrie ist es ja wahrscheinlich noch nicht ganz in der
Vorstufe.
Genau, aber dass da natürlich sehr viele Regularien auch einfach bestehen. Wenn wir vielleicht noch ein bisschen zurück von dem fachlich spannenden Inhalten kommen, so ein bisschen auf die Unternehmensausrichtung. Was ist denn, du hast eben schon gesagt, im Grunde das Sicherstellen der Nahrungsmittelkette. Ist das euer Ziel, euer Antrieb? Oder was ist das tatsächlich, wofür ihr morgens aufsteht und sagt, okay, dafür machen wir den ganzen Quatsch, den wir hier jeden Tag tun?
Genau. Ja, mein Vater sagt immer, die Züchtung ist eine unendliche Geschichte, weil eben genau durch die eben beschriebene Vielfalt der Genetik kann man immer wieder ein neues Produkt entwickeln. Unser Antrieb ist es primär, weil das allerdings auch unsere Kunden sind, für die Landwirtschaft eine Weiterentwicklung, ein weiterentwickeltes Produkt zu entwickeln, was es ihm leichter macht, Wertschöpfung auf seinem Betrieb zu generieren, weil das bedeutet ja automatisch, wenn wir es schaffen, Produkte zu entwickeln, die weniger Betriebsmittel benötigen, dann ist das gleichzeitig eine Kostenersparnis natürlich auch für den landwirtschaftlichen Betrieb. Das bedeutet, wenn es durch die Kette durchgereicht wird, dass rein theoretisch vielleicht Produkte auch günstiger gemacht werden. Wir können allerdings auch, und das ist ja ein großes Thema, gerade durch die größeren Wetterschwankungen, die wir eben jetzt erfahren in den letzten Jahren, kann es Ernteausfälle geben. So, wenn wir solchen Wetterausfällen oder Ernteausfällen durch Wetterbedingungen beispielsweise vorbeugen können, weil unser Produkt besser ist, dann ist das ein sehr großer Antrieb, weil das eine sehr große und großräumige Auswirkung haben kann.
Und wenn du so in die Zukunft denkst, mal abgesehen von diesen politischen, gesetzlichen Entscheidungen, was sind die größten Herausforderungen, die du für euer Business siehst? Sind das so die Klassiker auch, Digitalisierung, Fachkräftemangel und so weiter? Was sind da eure Punkte?
Also eben habe ich einen ganz großen Block bereits beschrieben, mit dem Markt, dem Produkt, das Produkt an den Markt bringen und eben diesen Technologien und dem der patentblockierten Genetik. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen, da sind wir eben sehr in Tiefe schon drauf eingegangen. Digitalisierung ist für uns ein Thema, klar, so wie es für alle ein Thema ist, wobei ich der Meinung bin, es muss ja kein Thema sein, wenn man es angeht. Ja. Man kann sich davor irgendwie scheuen und sagen, brauche ich alles nicht, bis es dann irgendwie zu spät ist. Bei uns ist es ganz klassisch, auch durch den Wechsel von meinem Vater auf mich, neue Generationen, mehr Interesse, mehr Know-how im digitalen Bereich und somit wurde damit auch dann der Wechsel in den digitalen Zeitalter, möchte ich jetzt mal sagen, sozusagen dann auch angestoßen. Und Fachkräftemangel, wenn wir da als Beispiel draufgehen, ja, klar, wobei ich mittlerweile für mich festgestellt habe, es kommt so ein bisschen drauf an, wie du dein Unternehmen, deine Unternehmensumgebung eben ausrichtest. Jetzt kann es auch sein, dass ich in den letzten 6 Jahren im Unternehmen extrem Glück hatte, aber habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir immer Personen finden. Ich möchte das ein bisschen dahingehend begründen, dass wir uns eben als Arbeitgeber auch gut aufgestellt haben, dass Mitarbeiter Interesse haben, bei uns zu arbeiten. Von der Seite sehe ich, das ist es eine Hürde. Die Arbeitsbereitschaft hat sich irgendwie verändert. Es ist für uns definitiv ein Thema. Arbeitsbereitschaft muss ich ergänzen. Wir haben extrem viel händische Arbeit. Wir müssen extrem viel unter freiem Himmel sein. Wir müssen bei brennenden Temperaturen unter freiem Himmel sein. Also es ist nicht der Job für ganz, ganz viele meiner Kollegen und Kolleginnen im klimatisierten Büro, sondern es ist wirklich händische Arbeit. Und da ist die Bereitschaft definitiv gesunken aus meiner Sicht. Und das muss man abfedern durch die unternehmerische Ausrichtung, durch die Ausrichtung im Unternehmen selber, durch das Klima im Unternehmen, was einem da, glaube ich, gut helfen kann.
Eigentlich interessant, ne? Weil ich kenne so viele Leute, die irgendwie mittlerweile in ihrer Freizeit irgendwie Tomaten im Garten anpflanzen. Also ich weiß, es ist eine andere Ebene, klar. Aber irgendwie ist es ja schon spannend, dass es so diese zwei Strömungen gibt, ne, auf der einen Seite.
Es ist schön zu sehen, dass manche sich so in so einem Hobbybereich zumindest wieder ein bisschen drauf rückbesinnen, weil sie sehr in einem, sag ich mal, manchmal doch sterilen Umfeld, sei es in der Stadt oder durch den Job oder wie auch immer, und plötzlich auch mal wieder ein bisschen fragen, okay, wie geht das eigentlich, wo kommt das eigentlich her? Das ist für uns extrem wichtig. Die Kommunikation auch in die Gesellschaft ist extrem wichtig, was Landwirtschaft bedeutet, was Pflanzenzüchtung bedeutet, weil genau wie du eben selber gesagt hast, genetisch verändert ist ein riesenrotes Tuch. Ist aber ganz normal. Wir alle sind genetisch verändert irgendwie nach unseren Eltern. Und von der Seite ist das erstmal nur positiv, würde ich es mal so rum sagen.
Ja, definitiv. Das heißt, ihr verkauft an den Handel, der wiederum an die Landwirte verkauft, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das ist, wir können nicht aufgrund der schieren Menge von Saatgut alles sozusagen selber handeln. Von der Seite haben wir Partner, das ist dann der Handel, wir nennen das Vermehrungsorganisation, weil ein Produkt, Getreide, muss vermehrt werden, damit dann genug, ich sage jetzt mal so, Körner zur Verfügung stehen, die dann auch verkauft werden können.
Okay, also das heißt, ihr entwickelt das, also Produkt. Diese neue Produktform und genau. Dann jemand anderes macht daraus dann Massen.
Um macht daraus, ja genau, ja, nee, ganz simpel gesprochen ist es genau so. Und der Händler, die VO-Firma, vertreibt es dann sozusagen auch für uns. Wir haben einen eigenen Vertrieb mit einer Vertriebsmannschaft, das ist ausgegliedert bei uns, in Kooperation, die sozusagen an den Landwirt gehen und ihn das Interesse beim Landwirt wecken für das Produkt. Und dann geht der Landwirt zum Händler und sagt, hey, ich hätte das gerne.
Genau, das wäre mich jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen, wie, also ich, keine Ahnung, ich bin kein Landwirt, aber ich stelle es mir irgendwie schwierig vor, jetzt ein Landwirt mit Online-Marketing für das neue Saatgut irgendwie zu beeindrucken. Also deswegen so, wie findet so eine Entscheidung dann auf der anderen Seite statt und was hat das für Auswirkungen dann auf euch, die ihr dann wieder aufnehmen könnt?
Ja, ich bin eigentlich der Meinung, ich komme davon auch noch nicht so ganz ab. Was ja bei dir durchklingt, ist ein konservatives Umfeld in der Landwirtschaft wahrscheinlich. Stichwort Online-Marketing.
Vielleicht ist das auch total falsch.
Ja, nein, aber da ist zum Teil, also in Digitalisierung ist die Landwirtschaft unheimlich weit vorne. Gerade durch die Maschinen, die müssen unheimlich digital laufen. Die sind über GPS vernetzt. Also da ist die Landwirtschaft unheimlich proaktiv. Wir Online-Marketing und irgendwie mal kurz auf Bestellen-Button drücken, ist eben nicht das DHL-Fahrzeug, sondern wir reden da durchaus von vielen Tonnen Saatgut, die dann eben zum Landwirt gebracht werden. Also dass wir reden da immer eher von LKW-Größe als von eben einer kleinen Lieferung. Das ist das eine. Und das Produkt wird maßgeblich, oder die Überzeugung beim Landwirt vom Produkt findet maßgeblich auf bilateraler, menschlicher Ebene statt. Das heißt, ein Vertriebler ist wirklich vor Ort und erklärt ihm das Produkt, weil es muss ja auch seinen Anforderungen entsprechen. Das muss zum einen in seine Fruchtfolge reinpassen, das muss als nächstes seinen Bedingungen vor Ort von, das ist der Boden, der sehr unterschiedlich sein kann, das können die Wetterbedingungen sein, die sehr unterschiedlich sein können. Produkte werden schneller reif und weniger reif, das heißt, er hat verschiebende Erntefenster und das sind alles sehr spezifische Dinge, die dann über den Berater sozusagen an den Landwirt rangebracht werden.
Und welchen, hab ich jetzt gerade noch drüber nachgedacht, weil ist jetzt vielleicht, aber also mir hat jetzt der Begriff Nordsaat jetzt vorher nichts gesagt. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht eure Zielgruppe, aber welchen Anteil hat denn eure Marke dabei? Also ist das so, dass die Landwirte sagen, ja, ey, ich kenne die und die machen gute Produkte und das probiere ich mal aus? Oder geht es da wirklich um das Produkt und ist es eher auf Produktebene Überzeugung?
Also wir als Nordsaat können dir und sind auch ganz vielen Landwirten nicht bekannt, weil wir, wie eben schon einmal erwähnt, eine Vertriebsorganisation haben. Da sind andere Mittelständler ebenfalls Gesellschafter. Das heißt, die betreiben für uns den Vertrieb.
Okay, und bei deren Marke praktisch.
Genau, Firma nennt sich Saatenunion. Und deren Marke ist, also wenn man dann wiederum Landwirte fragt, kennst du Saatenunion? Mhm. Da sagen sie, jo, alles klar, logisch, kenne ich. Das heißt, wir als Produktentwickler treten mit unserer Marke im eigentlichen Sinne am Markt, am Produktmarkt so nicht auf, sondern das ist die Vertriebsmarke Saatenunion. Ich habe angefangen, das zu differenzieren, weil wir sind in der Vergangenheit, haben wir immer gesagt, nein, Nordsaat tritt nach außen nicht auf, das ist unsere Marke Saatenunion, das ist das Schild nach draußen. Was wir angefangen haben zu entwickeln, ist eben eine Arbeitgebermarke, weil das ist Nordsaat, weil es geht, wir haben es einmal schon erwähnt, um Fachkräfte zu gewinnen. Mhm. Das heißt, wir müssen es schaffen, ein Standing in der Region zu entwickeln. Wir müssen, für uns ist es nicht typisch, dass die Mitarbeiter überregional herkommen, sondern es sind wirklich maßgeblich regionale Mitarbeiter, die haben maximal wahrscheinlich eine Anfahrt, eine halbe Stunde maximal.
Ja, Homeoffice wird ja bei euch auch nicht so.
Homeoffice ist auch ein Thema. Das geht für eine sehr begrenzte Anzahl an Mitarbeitern, weil wir reden von Werkstatt, Maschinen, Labor, Treibhaus, Feldarbeit. Also Homeoffice ist wirklich für eine sehr geringe Anzahl an Mitarbeitern überhaupt nur möglich. Und von der Seite ist die Arbeitgebermarke für uns zu entwickeln, um das als Aushängeschild auch zu nutzen, einfach extrem wichtig. Insofern differenziere ich jetzt immer in Vertriebsmarke, Saatenunion. Da treten wir sozusagen in der Öffentlichkeit nicht auf. Arbeitgebermarke probieren wir dann doch gerade regional sehr zu pushen.
Okay, spannender Ansatz auf jeden Fall. Was sind so deine Keypoints für die Zukunft für dich?
Keypoints für mich für die Zukunft neben den erläuterten Herausforderungen ist es für uns extrem wichtig und für mich auch als Person, als Unternehmer, als geschäftsführender Gesellschafter, einen Weg zu finden, eine nachhaltige Wertschöpfung, um es erstmal so drum zu nennen, für die Firma weiterhin sicherzustellen. Das ist auf der einen Seite natürlich getrieben, ich Gesellschafter bin, ich will das Unternehmen erhalten. Da kommt eine große soziale Verantwortung für meine Kollegen und meine Kolleginnen hinzu. Das heißt, die nachhaltige Wertschöpfung kann man schaffen, denke ich, durch A, gute Arbeit, um es mal simpel so zu sagen, die Mitarbeiter ertüchtigen mit einem guten und professionellen Umfeld. Wenn wir es können, ist mit Sicherheit eine Option, das Portfolio, unser Produktportfolio in der Firma sozusagen, wir haben eingangs von den Arten gesprochen, die wir züchten, Weizen, Gerste, Hafer, geht es noch darum, dass wir uns diversifizieren, wenn das möglich ist, um sozusagen auf mehreren Standbeinen zu stehen, wenn es möglich ist, auch zu wachsen. Aber wir leben in einem extrem bewegungsreichen Umfeld diesen Moment. Das war über viele Jahrzehnte verhältnismäßig statisch, so möchte ich es mal nennen. Durch die verändernden wirtschaftlichen Bedingungen von nationalem zu internationalem Markt gibt es eben die angesprochenen Konsolidierungen. Es gibt große Verschiebungen im Markt. Und da für uns einen gesunden Platz zu finden, ist, denke ich, für uns eine große, große Herausforderung, aber auch ein schönes Ziel.
Auf jeden Fall. Wie ist denn das Thema, du hast es gerade angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit als zentralen Punkt. Ist das ein ist das ein Thema, was für euch auch eine hohe Bedeutung hat, auch was, also was den Kunden angeht? Also ist es so, dass der Kunde praktisch erwartet, dass ihr auch sehr nachhaltig diese Produktion ist es ja nicht, aber das vorantreibt, du schüttelst schon ein bisschen mit dem Kopf, oder also das ist eigentlich kein großes Thema?
Also Produktion machen wir natürlich auch auf kleinerer Basis, aber nein, das ist bei uns in der Form noch kein Thema. Also nicht so, dass es, sage ich mal, wie wir es in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Einkaufs oder Konsums haben, dass Nachhaltigkeit eingefordert wird. Das ist bei uns in der Form indirekt der Fall, dass der Landwirt als Kunde sagt, okay, jetzt zeig mir mal bitte irgendwie deinen CO2-Fußabdruck, sondern das geht mehr in die Richtung, was wir schon angesprochen haben, das nachhaltige Produkt, ohne das so zu benennen, in Form von höherer Ertrag. Höherer Ertrag bedeutet gleich bei gleichem Einsatz irgendwie mehr Wertschöpfung, gesündere Sorten, das heißt, ich habe weniger Ertragsverlust wiederum. Also es geht in die Richtung, das ist sozusagen indirekt nachhaltig, aber ist nicht verbal sozusagen so stark kommuniziert, dass es heißt, okay, unsere Produkte müssen jetzt grün sein, wir als Firma müssen grün sein. Das ist bei uns in der Branche so noch nicht verankert.
Glaubst du, das wird in Zukunft kommen? Ich habe immer das Gefühl, dass es der Trend sogar fast wieder ein bisschen rückläufig ist. Eine Zeit lang war ja das auch so, das ganze Thema Bio und so mal ganz hoch gehypt. Also jetzt als Laie hätte ich gesagt, okay, es geht eigentlich schon teilweise eher wieder zurück, aber...
Ich glaube, den Rückgang vielleicht als Exkurs, das hat unsere derzeitige Regierung oder jetzt auflösende Regierung zu verantworten. Also wirklich nur ganz kurz, ich glaube, die Gesellschaft war extrem pro für Nachhaltigkeit. Und das hat die Politik schlichtweg versaubeutelt durch nicht sehr smarte Kommunikation. Nehmen wir das Heizungsgesetz von Herrn Habeck letzten Sommer oder ähnliches. Insofern würde ich auch sagen, die Bereitschaft ist rückläufig. Wenn wir bei Bioprodukten gucken, dann liegt das daran, dass weniger Geld im Portemonnaie ist durch steigende Kosten an anderer Stelle, Energie, Miete, wie auch immer. Und dann greifen wir fast ganz natürlich eher wieder zum günstigeren Produkt und nicht zum Bioprodukt. Von der Seite wird es kommen und wird es steigen? Ja, das denke ich schon. In unserer Branche, dadurch, dass wir nicht am Endkonsumenten arbeiten und sozusagen noch nicht direkt in der Lebensmittelindustrie, aber sozusagen die erst sozusagen im übernächsten Schritt kommen, glaube ich, dauert das. Es kann natürlich Auflagen geben für gewisse Unternehmen, sei das stand ja immer im Raum, dass zukünftig Bankkredite an Nachhaltigkeitskriterien geheftet sind oder ähnliches, ist aber diesen Moment auch auf Eis gelegt, zumindest sehen wir das noch nicht. Von der Seite, glaube ich, wird das noch eine ganze Zeit lang dauern.
Ja gut, ich meine, das ist ja aktuell sowieso irgendwie ein bisschen so eine, mal sehen, was kommt.
Leider. Ja, das ist so.
Deswegen finde ich es halt so spannend, dass ihr ja doch in so sehr langen Zyklen irgendwie vorausdenken und planen müsst, weil ich mir einfach vorstellen kann, und damit alle Gespräche, die wir sonst eben so führen, sind immer so sehr auf Sicht gedacht aktuell. So gucken wir mal, was in den nächsten 1, 2, 3 Jahren passiert. Und
Das können wir schlichtweg nicht, ne? Also angesprochen haben wir es am Anfang, wie lange der Zyklus dauert, um Produkte zu entwickeln. Klar muss man immer auf Sicht fahren, man muss agil und flexibel bleiben. Das ist für uns unternehmerisch auch ganz wichtig, was uns mindestens als Familie, aber dann auch als Unternehmen auszeichnet, dass man immer zukunftsgewandt ist und nicht nach hinten guckt. Man soll mit Sicherheit aus der Vergangenheit lernen, aber das nach hinten gucken, das bringt nicht so wahnsinnig viel. Man muss nach vorne gucken, man muss pragmatisch sein, man muss sachlich sein, man muss auch ein bisschen risikobereit sein, dass wir trotz unseres langen Züchtungshorizonts natürlich irgendwo auch die kurz- und mittelfristige oder die kurzfristige Perspektive immer im Blick haben, das ist vollkommen logisch. Aber es ist nicht so, dass wir, wie wir immer sagen, schnell rein und raus aus den Kartoffeln, das ist nicht.
Ja, sehr schön gesagt. Ist es denn so einfach aus persönlichem Interesse, dass auch solche Zyklen, also dass ihr nach 6 Jahren sagt, okay, das war jetzt hier nichts in die Richtung, in die wir gegangen sind, und das verwerfe ich?
Also bei dem, wenn man das oben anfängt beim Zuchtprogramm, dann geht das nicht. Also wenn ich heute entscheide, ich steige aus einem Zuchtprogramm aus, Weizen, Beispiel, dann kann ich nicht in 2 Jahren entscheiden, also kann ich schon, in 2 Jahren wieder sagen, ich gehe da wieder rein. Dafür sind diese Zyklen einfach zu lange. dass es genau dieses Rein und Raus aus den Kartoffeln, man braucht da eine gewisse Konstanz und auch einen gewissen Atem, um das dann, um auch mental, es ist sehr volatil, wie du es auch schon mal gesagt hattest, in den Produkten, dadurch, dass der Produktzyklus am Markt auch so kurz ist, man kann durch die genetische Veränderung mal, sag ich mal, einen Schwung guten Sorten haben, aber es gibt kein Unternehmen am Markt, egal wie viel Budget es für die Züchtung freistellt, was konstant immer ganz oben schwingt, weil dann plötzlich das nächste Unternehmen eine gute genetische Kombination hat und die dann da oben wieder vom Thron stößt. Also es ist eine sehr volatile Bewegung, die wir bei uns haben, wenn wir, das ist jetzt oben gesehen auf die Züchtungsprogramme, wenn wir auf die einzelnen Kandidaten, die potenziell ein Produkt werden können, schauen, dann ist das die angesprochene Selektion. Das ist die größte Aufgabe vom Züchter. Der startet mit vielen tausenden potenziellen Produkten und muss jedes Jahr welche wegschmeißen. So, damit dann also ein Weizen, jetzt würde Mario, das ist unser Weizenzüchter, der würde mich lynchen, das nicht genau zu wissen, aber das geht in die Zehntausende, was potenziell Produkt werden kann, um am Ende des Züchtungsprozesses nach 9, 10 Jahren 8 Produkte zu haben. Das heißt, das ist die Selektion, die er machen muss, gefüttert mit Daten, mit Analysen. Und das nennen wir dann die sogenannte Selektionsintensität. Also, wenn er, sag ich mal, in dem einen Jahr Zahl ohne Wert 100 hat, dann muss er, darf er im nächsten Jahr nicht auch noch 100 haben, sondern er muss was wegschmeißen. Davon lebt das ganze Konzept, damit dann am Ende, und deswegen muss auch die Datengrundlage für ihn gut sein, als Beispiel, die ihm dann sagt, okay, das Produkt laut den Daten ist schlecht und deswegen kann ich es auch guten Gewissens sozusagen aus dem System kicken.
Spannend. Also ich kann mir vorstellen, das erfordert ja auch so ein bisschen, sage ich mal, eine Mischung aus Mut und Selbstvertrauen, da auch den richtigen Weg einzuschlagen. Klar, heute wird das mit Daten viel unterfüttert. Früher war es wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders, aber man muss ja schon auch irgendwie daran glauben, dass man den richtigen Weg einschlägt.
Definitiv. Also vor allen Dingen, weil man, das schafft, glaube ich, kein Unternehmen, egal wie groß, man kann nicht alle Karten im Spiel lassen, Stichwort alle Wege einschlagen. Von der Seite muss man da gewissenhaft für sich ausarbeiten, welchen Weg man gehen möchte. Den muss man dann auch verfolgen, weil die Züchtung, das ist der nächste Schritt, lebt von der Konstanz. Das heißt, ich kann nicht auf halbem Weg plötzlich mal sagen, ich schmeiß meine Systematik von links auf rechts, sondern die Züchtung lebt von der Konstanz. Da kommen wir dann auch wieder zurück auf die Mitarbeiter. Ich kann nicht die Mitarbeiter stetig wechseln. Deswegen habe ich ein hohes Interesse, dass die eine verhältnismäßig hohe Halbwertszeit bei uns im Unternehmen haben, weil starke Fluktuation torpediert sofort wieder die Kontinuität im Züchtungsprozess.
Da geht ja wahrscheinlich auch viel Wissen dann mit verloren.
Geht auch viel Wissen mit verloren. Das ist ja, ich glaube, ein generelles Thema in den Unternehmen. Ja. Wie schaffen wir es, sage ich mal, diese Wissensberge von einzelnen Personen, das ist auch ein ganz klassisches Mittelstandsthema aus meiner Sicht, was in der Vergangenheit war, da gibt es den einen, egal ob es kaufmännischer Bereich, Entwicklung oder was auch immer ist, der hat alles in seinem Kopf und wenn der Mann nicht mehr ist, egal aus welchem Grund, dann nimmt der ganz viel mit. Und das ist definitiv ein Thema, weil es schlichtweg aus unternehmerischer Sicht ein Risikothema ist, was wir minimieren müssen. Und das verstehen aber auch alle, weil alle im Unternehmen haben ein Interesse, dass die, wir sagen immer, die Babys von den Züchtern und von dem gesamten Team, die Sorten, die gilt es sozusagen nach vorne zu bringen. Und da dürfen wir nicht von Einzelnen zu stark abhängig sein.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja auch so ein handfestes Ergebnis, was man, dass man dann aber auch als Mitarbeiter da ja nochmal ein bisschen enger mit verbunden ist, als wenn man halt jeden Tag in sein Büro geht und ich weiß nicht, was macht irgendwelche Abrechnungen jetzt, ohne das,
abwerten zu wollen. Ist ein unheimlich schönes Erlebnis, wenn man einfach, zum Beispiel, ich bin jetzt bald 6 Jahre im Unternehmen, ich habe ja noch kein Produkt erlebt, was in meiner Zeit gekreuzt wurde.
Stimmt, ja.
So mal als Beispiel. Ja. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist für die Mitarbeiter was unheimlich Tolles, wenn eben so ein Produkt, was fast ein Jahrzehnt zurück sozusagen entstanden ist, dann in den Markt kommt. Und das probieren wir dann auch immer zu feiern. Früher war es ein Sortenfrühstück, was wir gemacht haben, wenn ein Produkt zugelassen wurde. Das wurde durch Corona, weil wir es nicht mehr drin machen durften, wurde nach draußen verlagert. Somit grillen wir jetzt verhältnismäßig häufig, wenn eben Produkte zugelassen werden, was auch die Gemeinschaft fördert. Und das, genau, man muss, das ist, da sind wir Deutschen ja vom Prinzip her auch nicht so gut. Man muss Erfolge auch ein bisschen feiern.
Ja, das stimmt. Das ist echt, klingt schön. Könnt ihr denn auch, vielleicht als letzte Frage, eigentlich habe ich schon 5-mal den Abschluss gesucht und mir fällt mir mal wieder was an, könnt ihr dann nachvollziehen, in welchen Produkten nachher eure Produkte waren. Also, dass ihr, keine Ahnung, das Brot mit dem Weizen aus eurer irgendwie essen könnt.
Soweit nicht. Okay. Soweit nicht. Was nachvollzogen werden kann, ist durch die erwähnte, das Open-Source-Verfahren, dass andere Züchter sozusagen deine Produkte auch verwenden, was durch Analysen herausgefunden werden kann, wenn das dir nicht so oder so sagt, ob dein Produkt sozusagen in dem Nachfolgeprodukt von einem anderen Züchter sozusagen enthalten ist. Also ob eins deiner Produkte ein älter ist sozusagen von dem Produkt von einem jemand anderem. Das finden wir raus.
Ja, super spannendes Thema.
Ja.
Ja, ich glaube, wir könnten eigentlich auch noch eine Stunde weiter quatschen, aber ich würde mal sagen, so grob haben wir mal so durch so einen Schweinsgalopp durch alle möglichen Themenbereiche gefahren. Vielen Dank, dass du die Mühe auf dich genommen hast, auch hierher zu fahren mit der Bahn. Das hat ja ganz gut geklappt sogar.
Wunderbar, ja, sehr gerne.
Von daher, und vielleicht hören wir uns dann nochmal an einer anderen Stelle.
Sehr gerne, vielen, vielen Dank.
Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hörst beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.